Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie auch ganz herzlich grüßen und ich denke, das kann man noch tun. Ich darf Ihnen allen noch ein gutes neues Jahr in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus wünschen. Ja, wieder stehen wir mal am Anfang eines neuen Jahres und niemand von uns weiß, ja, was es bringen wird, der Welt, auch jedem Einzelnen von uns. Und wenn wir das Weltgeschehen, sagen wir mal, der letzten 5 bis 10 Jahre betrachten, dann haben wir gewisse Vorstellungen, vielleicht nicht unbedingt erfreuliche Vorstellungen, was auf diese Welt zukommen könnte. Und so ganz unberührt bleibt dann auch jeder Einzelne von uns nicht davon. Aber was nun in diesem Jahr 2017 genau geschehen wird, das können wir natürlich mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen, auch nicht die besagten Wahrsager, die es da so gibt und die da so rumgeistern. Das weiß allein wirklich unser Herr Jesus Christus, denn er ist ja derjenige, der das Weltgeschehen wirklich bestimmt. Und gerade dieser Herr möchte uns durch sein Wort zeigen, ja, wie wir auch im neuen Jahr, wie wir auch im Jahr 2017 in unserem Alltag wieder als Christ bestehen können. Ja, wie wir als Ehe, wie wir als Familie leben können, wie wir vor allen Dingen mit der Zeit richtig umgehen können, wie wir unsere Kinder erziehen können. Ja, und wie wir auch als Gemeinde praktisch zusammenleben können. Kurz und knapp gesagt, wie wir auch im Jahr 2017 zur Ehre Gottes also leben können. Das ist der eine Aspekt. Das andere ist aber auch, dass der Herr uns erkennen lassen möchte, ja, wie unser kleines Leben eingebunden, eingebettet ist in seine große Perspektive, in seine großen Pläne, nicht in sein Geschehen, das er mit dieser Welt vorhat. Und ein letzter Aspekt, der noch hinzukommt, und ich denke, dass dieser Aspekt in diesem Jahr und auch in den kommenden Jahren immer mehr ja, an Bedeutung gewinnen wird, dass der Herr möchte, dass jeder Einzelne von uns und auch wir als Gemeinde endzeitfest gemacht werden. Ich denke, das ist wirklich ein Gesichtspunkt, der immer wichtiger für uns Einzelne und für uns als Gemeinde wird. Und deswegen wollen wir heute Morgen einen Text betrachten, der dazu dient, ein Text, der sich mit der Wiederkunft Jesu Christi befasst. Nicht ein Termin, auf den das Weltgeschehen ja zuläuft. Und ich denke, dass es wichtig für uns ist, dass wir ja dieses Ereignis, dass wir das immer im Blick haben. Bei aller normalen Geschäftigkeit, die auch im Jahr 2017 sein wird und auch sein muss, ist es aber wichtig, dass wir auf diese Dinge, die diesem Ereignis der Wiederkunft Jesu Christi vorausgehen, dass wir auf diese Dinge vorbereitet sind. Darum geht es, liebe Geschwister. Eben weil der Herr Jesus Christus möchte, das ist ja auch sein großes Anliegen, dass wir wirklich Endzeit festgemacht werden. Und es ist ja so, dass wir in gewisser Weise oder schon ein Stück weit in dieser Endzeit leben, dass wir diese Vorboten, die dem Ganzen vorauseilen, dass wir diese Vorboten ja schon erkennen. Und dazu wollen wir heute Morgen einen Text betrachten aus dem 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, und zwar die ersten 14 Verse. Das ist ja ein Teil der insgesamt 5 großen Reden, die der Evangelist Matthäus in seinem Evangelium aufgezeichnet hat. Und diese 14 Verse, wie gesagt, ist ein Teil dieser letzten großen Rede Jesu Christi. Und wer das gerne mitverfolgen möchte, wer das mitlesen möchte für sich, Matthäus 24, die ersten 14 Verse. Da hören wir Folgendes. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm Zeichen des Tempels Gebäude. Jesus sprach aber zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen, sage uns, wann wird das alles geschehen? Und welches wird das Zeichen deiner Zukunft, deiner Wiederkunft und des Ende des Welts sein? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen. Seht zu und erschreckt euch nicht. Das muss zum Ersten alles geschehen, aber es ist doch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören ein Volk wider das andere und ein Königreich gegen das andere und werden sein Pestilenz und heure Zeit und Erdbeben hin und wieder. Da wird sich allererst die Not anheben. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten und ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden sich viele ärgern und werden untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium von Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wir wollen nochmal stiller werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du es bist, der uns jetzt dieses Wort aufschließt. Und so schenke uns jetzt die nötige Wachsamkeit und Konzentration, dass wir das auch verstehen und vor allen Dingen, was du uns wirklich durch dieses Wort mitteilen willst. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir immer wieder die Ehre und den Ruhm, den Preis und den Dank geben. Amen. Ja, liebe Geschwister, die Jünger hatten ja damals teilweise ja sehr eigenartige Vorstellungen, Gedanken, Ideen über das Ende der Welt, wie das alles so sein könnte. Und als sie wieder einmal mit Jesus Christus auf dem Ölberg waren, kam dieses Thema ja wieder hoch. Und gerade der Ölberg bot ja damals beste Aussichten auf diesen beeindruckenden Tempel. Nicht, wo heute also die Moscheen stehen. Und kurz vor der Situation, die uns hier also jetzt in den 14 Versen geschildert worden ist, war ja Jesus ja noch mit seinen Jüngern im Tempel. Nicht, und hatte angedeutet, dass dieser Tempel also zerstört werden würde. Nicht, und dann gehen sie wieder hinaus aus dem Tempel, gehen wieder hinaus aus Jerusalem Richtung Osten, Richtung Ölberg. Nicht, und da haben die Jünger wieder diesen wunderbaren Blick auf diesen monumentalen, auf diesen imposanten Tempel vor sich und fragen dann ihren Herrn, Herr, wie kann das sein, dass dieser Tempel zerstört wird? Nicht, wann wird das sein und was werden die Zeichen sein? Und da gibt der Herr ihnen diese Antworten, die wir gerade gelesen und gehört haben. Nicht, und das ist ja auch interessant, Antworten, die er kurz vor seinem Leiden und vor seinem Sterben gegeben hat. Das heißt doch, wenn der Herr Jesus Christus sterben, wenn er auferstehen, wenn er wieder beim Vater ist, dann kommt die Zeit der Gemeinde. Dann kommt die Zeit der Gemeinde danach. Und die Frage ist, was ist für die Gemeinde danach? Was ist also auch für uns als Gemeinde, die wir ja Gemeinde danach sind? Was ist wichtig? Und der Herr Jesus Christus hat den Schwerpunkt in diesem Text im Grunde genommen auf dieses Wörtchen danach gelegt. Und warum ist das so wichtig, dass man das so stark betont? Gerade solche Texte, die wir gehört haben, solche Texte mit apokalyptischen Zügen, also wo da von Kriegen und von Erdbeben und von Hungersnöten und von Seuchen und anderem die Rede ist. Gerade solche Texte verleiten auch, ich sag's mal jetzt in Klammern, auch neugierigen Christen dazu, mit vollkommen falschen Erwartungen an diesen Text heranzugehen. Nicht, man möchte viel lieber mehr erfahren über diese schrecklichen Ereignisse. Wo treten sie auf? In welchen Regionen? Und wann treten sie auf? Und in welcher Stärke treten sie auf? Und wie viele Tote möge es dabei geben? Als dass uns nur dann mitgeteilt wird, dass sie passieren. Nicht, aber Jesus Christus legt diesen Wert auf danach. Und wie wir es vorhin schon am Anfang gesagt haben, er möchte uns als Gemeinde endzeitfest machen, auch in diesem neuen Jahr, im Jahr 2017. Und das macht der Herr hier an drei Begriffen. An drei Begriffen. Wiederkunft, seine Wiederkunft. Wachsamkeit und Ausharren. Wiederkunft, Wachsamkeit und Ausharren. An diesen drei Begriffen will er das bei uns erreichen. Und zunächst mal der erste Punkt, die Wiederkunft Jesu Christi. Nicht, hier findet ja keine Diskussion über das Wann statt, nicht seine Wiederkunft. Es wird mit einer Selbstverständlichkeit angenommen, der Herr Jesus Christus kommt wieder. Darüber wird in diesem Text in keinster Weise spekuliert und ist damit auch nicht unsere Aufgabe. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, was es da alles schon an Spekulationen gegeben hat, die alle den Bach hinuntergegangen sind. Nicht, und der Text fragt ja auch nicht, Herr, könntest du dir vorstellen, ob du vielleicht irgendwann einmal wieder hier auf die Erde wiederkommen könntest? Nein, darüber, diese Frage wird gar nicht gestellt. Nicht, darüber findet überhaupt keine Diskussion statt. Es wird mit einer Selbstverständlichkeit angenommen, der Herr kommt wieder. Und liebe Geschwister, verlieren wir das bitte nicht aus dem Blick. Verlieren wir das bitte nicht aus dem Blick. Denn mit jedem vergangenen Tag gehen wir einen Schritt auf seine Wiederkunft mehr entgegen. Halten wir das immer wieder fest. Und eine Ausleger hat mal Folgendes gesagt, das hat mir so gut gefallen. Er hat gesagt, Christen sind Leute, die eine lange Zugfahrt unternehmen, deren Ankunftszeit sie nicht kennen. Sie wissen aber, dass sie mit Sicherheit am Zielbahnhof ankommen werden, weil sie ihrem Zugführer vertrauen. Sie kennen aber die Vorortstationen des Zielbahnhofs. Und das sind die Zeichen der Zeit. Ich denke, daran kann man sich das sehr gut merken. Ja, Christen sind Leute, die eine lange Zugfahrt unternehmen, deren Ankunftszeit sie nicht kennen. Sie wissen aber, dass sie mit Sicherheit am Zielbahnhof ankommen werden, weil sie ihrem Zugführer vertrauen. Aber sie kennen die Vorortstationen des Zielbahnhofes. Und das sind die Zeichen der Zeit. Dass die Wiederkunft Jesu Christi bei Nichtchristen süffisantes Lächeln und Kopfschütteln hervorruft, das mag uns nicht überraschen. Wenn Sie, die Nichtchristen, noch nicht einmal beim ersten Kommen Jesu Christi, also bei Kreuz und Auferstehung angekommen sind, was interessiert Sie dann das zweite Kommen? Aber das setzt uns schon in Erstaunen, dass sogar bei manchen Christen die Wiederkunft Jesu Christi nicht mehr selbstverständlich ist. Sie mögen es zwar noch in ihrem Glaubensbekenntnis sagen, aber es füllt in keineswegs mehr ihren Glauben aus. Man kann sich zwar natürlich jetzt fragen, woran mag das liegen? Nicht vielleicht unter anderem daran, dass man dieses Thema Wiederkunft Jesu Christi lehr- und predigtmäßig immer weiter ausgeblendet hat, was natürlich katastrophale Auswirkungen hat. Aber wir, die wir zu Jesus Christus gehören, wir wissen es anders. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament dokumentiert eindeutig nicht, dass die Wiederkunft Jesu Christi etwas Selbstverständliches ist. Selbst Jesus Christus hat es ja in Gleichnissen deutlich gemacht. Denken wir zum Beispiel an das Gleichnis von diesem Mann, von diesem König, der da eines Tages auf Reisen geht, also längere Zeit fernbleibt und der während seiner Abwesenheit seinem Personal die Verantwortung überträgt. Und dann kommt er eines Tages zurück und fordert von seinen Leuten, von seinem Personal, fordert er Verantwortung dafür, wie sie gelebt, was sie getan, wie sie gehandelt haben. Und dann natürlich ganz eindeutig die apostolische Lehre, die immer wieder die Wiederkunft Jesu Christi bezeugt. Nicht, denken Sie an 1. Korinther Kapitel 15, denken Sie an 1. Thessaloniker, die Kapitel 4 und 5, an 2. Thessaloniker Kapitel 2, an den 2. Petrusbrief Kapitel 3 und natürlich auch die Offenbarung. Nicht die Offenbarung, die neben den zurechtweisenden, der Gerechtigkeit Gottes dienenden Gerichten eben auch an vielen Stellen von der Wiederkunft Jesu Christi spricht. Aber liebe Geschwister, wenn das, dass Jesus Christus wiederkommt und was der lebendige Gott eindeutig in seinem Wort lehrt, wenn das nicht mehr in deinem Glaubensleben präsent ist, wenn du das ausblendest, ja, was ist dann? dann bist du, wie es, um es mal in einem Bild zu sagen, da komme ich nochmal auf diesen Ausleger zurück, den wir vorhin zitiert haben, da mit den Christen und der langen Zufahrt, ja, dann bist du wie jemand, der eine Brücke baut und der zweite Pfeiler fehlt. Nicht? Du bekommst kein Ergebnis hin. Nicht, du verfehlst das Ziel, weil du nicht auf die andere Seite kommst. Und wenn wirklich diese Wiederkunft Jesu Christi, wenn das fehlt in deinem Glaubensbekenntnis, in deinem Glauben, ja, dann fehlt dir der zweite Pfeiler in dieser Brücke. Drücken wir das Ganze mal etwas positiv aus. Was ist denn, wenn ich das weiß, dass Jesus Christus wirklich wiederkommt? Wenn ich das weiß, wenn das für mich persönlich nicht nur ein Lehrsatz auf dem Papier ist, sondern ein Satz, der in meinem Kopf, der von meinem Kopf ins Herz und der von meinem Herzen in die Hände und Füße hineingegangen ist. Was ist dann? Dann habe ich doch eine unglaubliche Hoffnung. Eine unglaubliche Hoffnung. Ein enormes Geschenk Gottes. Und gerade in einer heutigen Welt, deren Dynamik gar nicht mehr zu kontrollieren ist, nicht eine Welt mit ihren Systemen, die vollkommen aus dem Ruder zu laufen drohen, nicht in einer Welt mit den dämonischen Zügen, nicht wo die Menschen Angst haben, Hoffnungslosigkeit breit macht, Resignation, Verzweiflung. Und liebe Geschwister, wir, die wir zu Jesus Christus hören, wir laufen eben nicht auf diesen Abgrund zu, sondern wir laufen auf den Herrn zu und er läuft auf uns zu. Das ist doch ein komplett anderes Denken. Und das hilft uns doch. Das hilft uns doch in aller Treue, unseren Weg mit Jesus Christus weiterzugehen. Nicht in einer Welt, die wirklich aus dem Ruder zu laufen droht. Nicht, und das hilft uns doch auch, dass wir auf falsche Konzepte setzen. Und das hilft uns doch auch vor Anpassung. Also ein komplett anderes Denken her, wenn wir diese Hoffnung haben. Aber das wissen wir natürlich auch. Keine Aussage hat so viel Häme und so viel Spott erlitten, wie gerade diese Aussage, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Aber das ist kein Phänomen unserer Zeit. Das war schon vor 2000 Jahren so. Lesen wir mal 2. Petrus 3, den Vers 4, wo es da heißt, ja, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Bleibt doch alles beim Alten. Und wie hat der Apostel Petrus darauf reagiert? Als Reaktion darauf hat er ein Beispiel genommen, nämlich die Zeit Noahs. Nicht nur der Noah, das wissen wir ja, der hat dann über Jahrzehnte hat er auf trockenem Land da so ein Schiff gebaut nach den Anweisungen Gottes. Nicht, und man kann sich das ja förmlich vorstellen, mit welcher Ignoranz und mit welcher Häme und mit welchem Spott die Menschen seines Umfelds dieses Projekt über Jahrzehnte verfolgt haben. Man kann sich das ja förmlich vorstellen. Nicht, aber dieser Noah hat ja nicht nur an dem Schiff gearbeitet, sondern der hat ja nebenbei auch noch gepredigt, hat den Menschen gesagt, was kommen wird und was zu tun ist. Nicht, und wie oft werden sie immer wieder über Jahrzehnte diese gleichlautenden Sätze des Noahs gehört haben, so oft gehört haben, dass sie es schon gar nicht mehr hören wollten. Nicht, und dann kam der Tag. Dann kam der Tag, da Gott zu Noah sagte, so, jetzt gehst du in diesen Kasten. Und dann werde ich nach 7 Tagen die Tür zuschließen und dann lasse ich es anfangen zu regnen. Und liebe Geschwister, in der Zeit davor hat man irgendetwas gemerkt, hat man irgendetwas gespürt an Veränderungen am Verhalten der Leute? Nichts, absolut nichts. Es blieb alles beim Alten. Und liebe Geschwister, wie ist es heute? Spüren wir irgendeine Veränderung, sag ich mal, besonders an den Leuten, die gesellschaftspolitische Verantwortung für das Volk haben oder an jenen Leuten, die eine geistliche Verantwortung für ihre, Anführungsstrichen, für ihre Schäflein haben? Merken wir irgendetwas an Veränderungen? Da können doch Katastrophen über diese Welt hinweggehen. Es bleibt alles beim Alten. Die einzige Sorge ist, die wir haben, wir dürfen uns den Spaß in unserem Leben, dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Es bleibt alles beim Alten. Und deswegen hat der Apostel Paulus, der Apostel Petrus eben dieses Beispiel, nämlich die Zeit Noahs, angewendet. Genauso war es, und in solch einer Zeit befinden wir uns jetzt allmählich auch. Nicht, aber das ist wirklich das Hoffnungsgut, das wir haben. Jesus Christus kommt wieder. Das ist die Hoffnung für dich persönlich. Das ist die Hoffnung für uns als Gemeinde. Das ist die Hoffnung für sein Volk. Und das ist vor allen Dingen, und ganz besonders die Hoffnung für jene Christen, die zurzeit nicht so friedlich leben können wie wir hier. Und das ist ja auch interessant. Deshalb ruft die letzte Seite der Bibel nicht zu mehr Aktionismus auf, sondern sie ist eine Bitte. Komme bald. Komme bald, Herr Jesus Christus. Komme bald. Der erste Punkt, die Wiederkunft Jesu Christi, als etwas Selbstverständliches angenommen. Aber keine Diskussion über das Wann. Der zweite Punkt ist die Wachsamkeit. Die Wachsamkeit, wenn die Verführung kommt. Und wir haben ja vorhin gesagt, diese 14 Verse ist ja ein Teil dieser letzten großen Rede Jesu Christi. Und diese letzte große Rede Jesu Christi umfasst ja zwei Kapitel. Kapitel 24 und 25, mit insgesamt 97 Versen. Und wenn man jetzt so etwas unbedarft an diesen Text herangeht, an diese beiden Kapitel herangeht, dann würde man doch meinen, dass der Herr uns jetzt doch mal so einige Details sagen würde über diese schrecklichen Ereignisse, die über diese Welt kommen werden. Dass er uns so einiges mitteilt und nicht nur, dass sie passieren. Nein, liebe Geschwister, nichts von alledem. Was ist der erste Satz, den Jesus Christus seinen Jüngern sagt und den er damit auch uns als Gemeinde sagt? Seht zu, passt auf, seid wachsam, dass euch nicht jemand verführt. Das ist der erste Satz, den er sagt. Ich weiß nicht, was wir als erstes gesagt hätten. Weiß ich nicht. Natürlich, aus diesen 97 Versen kann man natürlich eine Menge Aspekte herauslesen, kann man eine Menge lernen. Klar, nicht, dass ich kann lernen, dass Jesus Christus derjenige ist, der das Weltgeschehen bestimmt, der schon alles weiß und kennt. Nicht, ich kann lernen, dass für Jesus Christus nicht wichtig ist, wann etwas passiert, sondern das, was passiert, das ist für ihn wichtig. Natürlich, wir erfahren hier von Kriegen und von Erdbeben und von Hungersnöten und von Seuchen und von ökonomischen und von ökologischen Katastrophen, hören wir alles. Nicht, wir erfahren auch, dass die Liebe erkalten wird. Nicht, wir hören sogar von Jesus Christus von Verfolgung. Nicht dieser eigenartige, dieser komische Hass auf die Jesusleute und auf sein Volk schon seit 2000 Jahren. Und er sagt uns, dass dieser Hass in der Endzeit noch an Stärke zunehmen wird. Und er sagt uns weiter, dass auch die Liebe erkalten wird in vielen. Nicht? Und er sagt uns auch, dass wir eben nicht auf falsche Konzepte setzen sollen, als ob alles schöner, netter, friedlicher werden würde. Nicht, als ob die Menschen besonnener werden würden. Das können wir natürlich daraus lernen. Aber all das, liebe Geschwister, all das, was wir jetzt gerade gehört haben, all das kommt erst an 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Stelle. An erster Stelle kommt der Satz, seht zu, passt auf, seid wachsam, dass euch nicht jemand verführe. Denn es könnte ja sein, man hat ja den Eindruck heutzutage, es könnte ja sein, dass ausgerechnet dieses Warnschild übersehen wird. Ausgerechnet dieses Warnschild. Nicht, das ist ja manchmal so wie bei einer Urlaubsreise, nicht? Der Abreisetag rückt immer näher. Und du beginnst da jetzt deinen Koffer zu packen, nicht? Und in deinem Kopf kreist immer die Gedanken, denke daran und denke auch da dran, nicht? Und dann stehst du am Flughafen und merkst plötzlich, ach, ich habe ja mein Flugticket und meinen Pass vergessen. Natürlich hast du an viele wichtige andere Dinge gedacht. Aber du hast eben nicht an das Allerwichtigste gedacht. Und genauso ist es hier. Deswegen muss das Allerwichtigste, um wieder auf unseren Text zurückzukommen, gleich an den Anfang stehen. Und das sagt Jesus Christus eben hier. Seht zu, passt auf, seid wachsam, dass euch nicht jemand verführe. Und liebe Geschwister, das ist ja kein schönes Thema mit der Verführung. Das ist ja kein schönes Thema. Warum? Weil es nämlich ein Thema ist, das die Gemeinde betrifft. Das ist ja das Gefährliche. Weil es ja ein Thema ist, das die Gemeinde betrifft. Es ist ja nicht überwiegend so, dass die Verführung, sag ich mal, von außen kommt. Oder dass überwiegend irgendwelche Themen von außen an uns herankommen. Das ist sicherlich nicht das Hauptproblem. Was sagt denn der Apostel Paulus? Sie sind von uns ausgegangen. Das sagt er. Sie sind von uns ausgegangen. Dass sich ein paar Christen auch von außen verführen lassen, mag auch nicht unser Problem sein. Und dass mich auch ein paar Heiden falsch lehren wollen, mag auch nicht unser Problem sein. Nein, aber das ist die Not. Das ist die Not. Dass innerhalb der Gemeinde falsche Wege gegangen werden. Das ist die Not. Nicht auch selbst, wenn Jesus Christus hier sagt, dass Propheten kommen werden oder dass Menschen kommen werden, die sagen, ich bin der Christus. Ich meine, das ist ja auch kein Phänomen unserer Zeit. Das gab es auch schon zu Jesu Christi Zeiten. Und zur Zeit, ich habe das im Internet gelesen, wo die allerdings die Zahl her, weiß ich auch nicht. Aber momentan sollen auf der Welt ungefähr 1300 bis 1500 solcher Messias herumlaufen. Aber wie gesagt, wo sie die Zahl her haben, weiß ich nicht, aber ich gebe es mal so weiter. Nicht? Aber ich denke mal, das dürfte auch nicht so unbedingt unser Problem sein. Ich denke, die Verführung wird ganz anders laufen. Die Verführung wird wirklich ganz anders laufen. Nicht, da tauchen jetzt mal ganz abgesehen von der einen endzeitlichen antichristlichen Figur, nämlich dem Antichristes, da werden aus dem Bereich der Kirche, aus dem Bereich der Gemeinde, werden Lehren auftreten, die uns etwas Jesus-ähnliches präsentieren. Nicht, das sieht aus wie Jesus Christus, das hört sich an wie Jesus Christus, das schmeckt wie Evangelium. Ja, vielleicht fasziniert es sogar beeindruckt es sogar die Sinne der Geschwister. Nicht, mag auch sein, dass da also Christivals und Events ablaufen. Es kann auch sein, dass Wunder geschehen, vielleicht in Form von Krankenheilungen, ich weiß es nicht. Aber du wirst immer einen falschen Jesus Christus präsentiert bekommen. Und was gibt es heutzutage nicht an Jesus angeboten, in Anführungsstrichen, in dieser Welt? Da kannst du den kleinen, handlichen Jesus bekommen, nicht der dich so einkuschelt, nicht der dir so das gute Gefühl gibt, du sitzt auch mit im Boot. Nicht, und da kannst du auch den Wunder-Jesus bekommen, nicht der immer wieder Wunder tun muss, je nachdem, welcher geistlichen oder welcher christlichen Richtung du angehörst. Nicht, du kannst dich auch dem Friedens-Jesus anschließen. Nicht, der sich um alle kümmert. Komm, lasst uns, wir sind doch eins. Komm, lasst uns doch marschieren für den Frieden. Dann schaffen wir ihn. Und wie viel Ostermärsche sind in den letzten 10, 15, 20 Jahren schon gewesen? Hat sich was geändert in unserer Welt? Nicht jeder kann sich die Antwort geben. Nicht, du kannst auch den engagierten Jesus bekommen. Nicht, der dir sagt, komm, nun streng dich mal an, gib dir mal ein bisschen Mühe, mach was, tu mal ein paar gute Werke, mach mal was für den Herrn, dann wirst du schon irgendwie zu Gott schaffen. Nicht, und du kannst dann auch noch den kulturellen und religiösen Jesus bekommen. Nicht, der dir sagt, komm, sei doch biblisch nicht so absolut, sei doch nicht so fundamentalistisch. Irgendwie glaubt doch jede Kultur, glaubt doch jede Religion an einen Gott. Aber liebe Geschwister, das ist nicht das Original. Das ist nicht der biblische Jesus. Das sind alles nur Jesus-Ersatzprodukte. Oder um es mal mit dem Fremdwort zu sagen, das ja immer wieder im Zusammenhang mit Doktorarbeiten auftaucht, alles Jesus-Plagiate. Nicht, also Jesus-Angebote ohne Ende. Aber es ist alles nicht der biblische Jesus. Nur woran kann ich merken? Einmal bei mir selbst, einmal bei Verkündigungen, einmal bei den Kirchen, bei den Zeitströmungen. Woran kann ich merken, ob ich den biblischen Jesus oder ob ich einen falschen Jesus habe? Ich denke daran, dass alle, und darauf liegt die Betonung, dass alle Äußerungen der Bibel komplett und uneingeschränkt gelten. Und liebe Geschwister, das ist anstrengend. Nicht? Das bedarf einer Prüfung. Das bedarf einer Sichtung. Das bedarf eines scharfen Verstandes. Ja, aber wer hat schon gesagt, dass der Glaube an Jesus Christus eine leichte Sache ist? Ja, Wachsamkeit. Wachsamkeit in der Verführung. Seht zu, passt auf, seid wachsam, dass euch nicht jemand verführt. Ja, und dann zählt Jesus Christus ja noch einen dritten Begriff auf. Ausharren. Nicht so, wie wir vorhin gehört haben, dass wir aus diesen 97 Versen ja viele wichtige Dinge auch erkennen können, lernen können für uns. So gibt es natürlich auch für den Christen viele Aufgaben, die für ihn wichtig sind. Nicht zum Beispiel die Mission. Und das wird ja sogar hier in diesem Vers, in diesem Abschnitt wird das ja sogar erwähnt. Ja, sogar der letzte Vers, der sagt ja, und es wird gepredigt werden, das Evangelium von Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Also Mission, natürlich ganz, ganz wichtig für uns als Christen. Ich denke, auch diakonische Aufgaben gehören dazu. Zweifelsohne. Vielleicht sogar auch gesellschaftspolitische Verantwortung. Oder man könnte auch sagen, der richtige Umgang mit der Schöpfung Gottes. Das wollen wir nicht abstreiten. Aber es gibt eben eine Aufgabe, die alle übertrifft. Die von keiner zu toppen ist. Und die nennt Jesus Christus hier eben auch als Erste. Nicht? Wo er also sagt, wer aber beharrt bis ans Ende, nicht der wird selig. Das heißt, dranbleiben, durchhalten, festhalten, warten in Geduld, Lasten tragen, ertragen. Das heißt es. Nun, der Apostel Paulus hat ja den Glauben an mancher Stelle mit der einen oder anderen Sportart verglichen. Nun, so könnte man auch hier sagen, der christliche Glaube ist kein Sprint. Nicht, wo ich mal die 100 Meter brauchbar hinlege. Nein, nein. Der christliche Glaube ist ein Marathonlauf. Nicht, dass ich nach 15, 20, 30 Kilometer immer noch laufe. Dass ich nach 15, 20 und wenn es sein muss, 50 Jahre immer noch mit Jesus Christus unterwegs bin und nicht aufgegeben habe. Darum geht es, liebe Geschwister. Ich weiß nicht, wie sportinteressiert Sie so sind. Momentan sind ja die Wintersportarten dran. Und es gibt da eine Sportart, die mich so ein bisschen interessiert, das ist der Skilanglauf. Und bei dem Skilanglauf ist es ja immer wieder faszinierend zu sehen, wie manchmal teilweise die Trainer neben ihren Schützlingen herlaufen. Nicht, da sieht man also einen Sportler, der da mit hängender Zunge da so einen steilen Abhang sich hinaufquält. Und plötzlich kommt da so ein Trainer, läuft neben ihm her und schreit ständig, hopp, 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 hopp. Nicht, und wir sagen vielleicht, was ist der gemein, dieser Trainer? Nein, liebe Geschwister, das ist er eben nicht. Würde er sich nicht so verhalten, dann hätte der vielleicht schon längst aufgegeben, sein Schützling, oder er hätte sein Tempo nicht halten können, er hätte es nicht steigern können, was auch immer. Nein, das ist eben nicht gemein. Und deswegen müssen wir uns fragen, liebe Geschwister, sind wir alle noch beim geistlichen Marathonlauf dabei? Nicht, oder haben wir schon den Anschluss verloren? Und deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, mal zu prüfen, wo ich mich gerade im Feld befinde. Es ist gar nicht mal so schlecht, seine Laufleistung zu überprüfen. Nicht nur mal heute, sondern regelmäßig, ständig. Nicht, habe ich schon den Anschluss an das Hauptfeld verloren? Nicht, und was gilt dann? Nicht, erarbeite dich wieder zurück an das Hauptfeld, zurück in die Spitze dieses Hauptfeldes. Nicht, das heißt, geistlich betrachtet, zurück zur Mitte der Gemeinde. Suche wieder den engen Kontakt zu deinen Glaubensgeschwistern. Nicht, und halte immer wieder das Ziel in Augen. Und wenn dir das gelungen ist, dass du wieder den Anschluss erreicht hast, dann hilf anderen, dann sag ihnen, ja, so geht im Bild gesprochen wie der Trainer, hopp, 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 damit du nicht zurückbleibst. Schlepp ihn mit, damit er auch an diese Spitze kommt. Und wie gesagt, immer wieder das Ziel im Auge behalten, sonst hältst du nicht durch. Du hältst nicht durch sonst. Nicht, das müssen wir wissen, diesen geistlichen Marathonlauf, den machen wir nicht so nebenbei. Du kommst nicht so nebenbei in den Himmel. Jesus Christus wird dich am Ende nicht fragen, ja, wie viele Events hast du denn gehabt?
War alles cool? Hat meine Nachfolge dir Spaß gemacht?
Nein, sondern worauf kommt es an?
Bist du treu gewesen?
Zu mir als Person, zu meinem Wort.
Und hast du diese Treue durchgehalten bis zum Ende deines Lebens?
Und liebe Geschwister, was gibt es Schöneres für uns, wenn der Herr das sagen kann, ja, du warst treu bis zum Ende. Und jetzt komm zu meinem Hochzeitsfest. Jetzt komm an meine Hochzeitstafel. Was gibt es Schöneres, als wenn uns das der Herr sagen kann?
Das ist das, was der Herr uns mit diesem Text sagen wollte.
Nicht, dass er uns die Frage stellt, ja, was braucht ihr als Gemeinde danach? Was braucht ihr als Gemeinde danach?
Ihr braucht, dass ihr endzeitfest werdet.
Und dazu müsst ihr wissen, dass meine Wiederkunft selbstverständlich ist.
Dazu müsst ihr wissen, dass ihr wachsam seid,
nicht, dass euch nicht jemand verführe und vor allen Dingen nicht beharrt, wirklich bis zum Ende, dann werdet ihr selig. Und das wünsche ich uns allen, jedem Einzelnen von uns, dass sich das tief, auch in diesem Jahr 2017, in unseren Herzen einprägt. Amen.